Die Radio Wissen. Update.
Nach dem, was mir bisher vorliegt, müssten Sie, um in den gesundheitlich bedenklichen Bereich zu kommen, ungefähr 1000 Liter Bier pro Tag trinken.
Das schafft
selbst
nicht mal in
Bayern.
Selbst die Bayern
schaffen das nicht.
Landwirtschaftsminister Christian Schmidt hat heute das deutsche Bier verteidigt. Der Grund: Das Umweltinstitut München hat den deutschen Brauern heute ganz ordentlich in den Braukessel gespuckt. Die Umweltorganisation hat das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Bier nachgewiesen. Das ist ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Wir haben herausgefunden, dass alle getesteten Biere Glyphosat enthalten.
Das Testobjekt für eine Biologin des Umweltinstituts, die 14 beliebtesten Biere Deutschlands. In allen fanden Forscher des Münchner Umweltinstituts Glyphosat. Am meisten in Hasseröder, Jever und Warsteiner, weniger in Augustiner, Franziskaner und Becks. Die Aufregung ist groß. Brauereikonzerne wie Anheuser, Busch, InBev weisen Vorwürfe zurück, ihre Zutaten nicht richtig zu kontrollieren. Auch der Chef des Bayerischen Brauerbunds sieht sich angegriffen.
Also im Jahr des 500. Geburtstages des Bayerischen Reinheitsgebotes erleben wir an verschiedenen Stellen, dass das Bier immer dann herhalten muss, wenn man irgendwo ein Haar in der Suppe sucht. Wir fühlen uns als bayerische Brauwirtschaft hier allerdings zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Wie viel Glyphosat im Bier sein darf, darüber lässt sich streiten. Das gibt auch die Biologin des Umweltinstituts zu.
Für Bier selbst gibt es keinen gesetzlichen Grenzwert, sondern nur für die einzelnen Zutaten, also für Wasser, Hopfen und Malz selbst schon. Also für das Getreide wiederum von Malz.
Die Studienmacher haben im Bier deutlich weniger Rückstände des Unkrautmittels gefunden, als zum Beispiel in Getreide sein darf. Allerdings auch 300 Mal mehr, als in Trinkwasser erlaubt ist. Glyphosat ist das Pflanzenschutzmittel, das am meisten in Deutschland verwendet wird. Und es ist umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation hat es als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Für andere ist es dagegen wahrscheinlich nicht krebserregend. Die EU-Lebensmittelbehörde sieht das wie das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das Bundesinstitut forscht aber noch, sagt dieser Vertreter der Behörde.
Deshalb haben wir ein Forschungsprogramm, wo wir mit Omics-Methoden, mit Zelllinien, mit Humanzelllinien schauen, wie die Kombinationen miteinander umgehen.
Die Frage ist noch, wie das Glyphosat ins Bier kommt. Denn der Deutsche Brauerbund sagt, das Pestizid ist gar nicht erlaubt, wenn Braugerste angebaut wird. Der Deutsche Bauernverband erklärt, dass es aber durchaus vorher benutzt wird, um den Boden von Unkraut zu befreien, bevor die Gerste gesät wird. Der Vertreter der Bayerischen Brauer verteidigt sich. Selbst im Müsli könnte mehr von dem Mittel sein als in der Gerste.
Wenn wir nachweisen können, dass sich Rückstände von Glyphosat selbst im Regenwasser befinden, dann glaube ich, wird selbst ein Bio-Bier nicht völlig glyphosatfrei sein.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist auf der Seite der Verteidiger des Bieres. Gefährlich würde es erst, wenn jemand mehr als 1000 Liter Bier am Tag trinkt. Experten sagen auch, ein anderer Stoff im Bier ist viel gefährlicher, Alkohol.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Holger Haug findet den Vergleich von Glyphosat und Alkohol auf unserer Facebook-Seite falsch. Wenn das Zeug über das Getreide ins Bier kommt, dann kommt es auch in jegliches andere Nahrungsmittel, das aus Getreide produziert wird. Denselben Plattenspruch würde ich dann gerne mal bezogen auf Brot, Brötchen, Müsli oder Sonstiges hören. Das klingt dann schon weniger witzig. Ähnlich sieht es Gersois bei Spiegel Online. Die agrochemiehörige Landwirtschaft ist auf dem besten Weg, uns zu vergiften. Langsam aber sicher. Und die Aufsichtsbehörden wie dieses skandalöse Amt für Risikobewertung tun alles, um den Chemiekonzernen zu helfen. Nutzer DRB warnt vor Panikmache. Wenn man bedenkt, dass Fleisch ebenso wahrscheinlich und rotes Fleisch sogar sicher krebserregend sind, man sollte solche Vergleiche stets im Hinterkopf behalten, um nicht unnötig in eine Hysterie zu verfallen. Zustimmung kommt von User C. Fahren bei tagesschau.de. Für mich persönlich sind Glyphosat-Rückstände in Muttermilch und Trinkwasser beunruhigender. Aber vielleicht bekommt das Thema Glyphosat und Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft durch diese öffentlichkeitsfreundliche Meldung neuen Schwung. Und Kommentarschrei ist für Warnhinweise auf den Flaschen. Ich plädiere dafür, künftig Bilder von Glyphosaterkrankungen auf Bierflaschen zu platzieren. Bei dieser Gelegenheit könnte man auch gleich Fotos von Fettlebern und anderen Alkoholeffekten auf Schnaps, Sekt und Weinflaschen anbringen.
Was sonst noch wichtig war?
Auch in Deutschland gibt es auf Zigarettenpackungen bald Bilder von Raucherbeinen, schwarzen Lungen und Zahnstümpfen. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das die Hersteller zu Schockfotos verpflichtet. Auf 2/3 der Zigaretten- und Tabakverpackungen dann, wenn der Bundesrat zustimmt, ab Mai. Außerdem werden Aromen verboten, die den Tabakgeschmack übertünchen und von denen Kritiker sagen, dass dadurch Zigaretten mehr Menschen schmecken. Die Tabakhersteller sagen, dass jetzt einige Marken vom deutschen Markt verschwinden, angeblich, weil eine neue Packung für alle Sorten zu teuer ist. Mehr zu den Schockbildern auf Zigarettenpackungen gibt es auch später hier in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Der Bundestag hat heute auch das Asylpaket 2 der Bundesregierung beschlossen. Allerdings haben sich nicht alle Abgeordneten der Regierungsparteien dahinter gestellt. Aus den Reihen der SPD kamen 30 Nein-Stimmen. Auch die Opposition ist gegen die neuen Asylregeln. Linken-Politiker Jan Korte zum Beispiel kritisiert, dass Flüchtlinge ihre Familien nicht mehr nachholen dürfen.
Was die Folge davon sein wird, dass sich Frauen, Kinder und Männer wieder über das Mittelmeer auf den Weg machen werden.
Das Asylpaket sieht auch schärfere Regeln vor, wenn Asylbewerber in Deutschland straffällig werden. Der CDU-Politiker Ole Schröder ist für die neue Regel, dass auch in bestimmten Fällen auch schon eine Bewährungsstrafe reicht.
Für ausländische Straftäter gibt es keine Zukunft in Deutschland. Wir werden sie zukünftig schneller aus unserem Land ausweisen.
Das neue Gesetz soll auch helfen, die Asylverfahren schneller zu machen, dann, wenn die Bewerber eh wenig Chancen auf Asyl haben. EU-Bürger aus anderen Ländern haben in Deutschland kein Recht auf Sozialleistungen vom ersten Tag an. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen entschieden. Dort hatte ein spanischer Familienvater geklagt, weil er in den ersten Monaten in Deutschland kein Hartz IV bekommen hatte. Das NRW-Landessozialgericht in Essen hatte die europäischen Richter in dem Fall angefragt. Die sehen kein Problem darin, dass es nach deutschem Recht für die ersten 3 Monate im Land keine Sozialhilfe gibt.
Was noch wichtig wird.
Was ich will, ist, den Fußball wieder ins Zentrum zu bringen. Man muss die Reputation, das Image der FIFA ändern. Wie kann man das machen? Indem man den Fußball in den Vordergrund bringt, indem man Fußball macht.
Gianni Infantino ist einer der Bewerber, der neuer FIFA-Chef werden will. Morgen will der Weltfußballverband entscheiden. Heute haben die 5 Kandidaten um das Amt in Zürich ihre Programme vorgestellt. Ein weiterer Favorit neben dem Schweizer Infantino ist der Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa aus Bahrain. Er verspricht Reformen, steht aber gleichzeitig in der Kritik. Seine Heimat ist ein Polizeistaat und er soll geholfen haben, Regierungskritiker unter Fußballern zu ermitteln. Erwartet wird, dass die Wahl nicht einfach wird. Es wird erst mit einem Ergebnis im 2. oder 3. Wahlgang gerechnet. Bei der FIFA geht es aber morgen auch um ein Reformpaket. Der neue FIFA-Präsident und auch das FIFA-Exekutivkomitee sollen Macht verlieren. Sie waren bis jetzt praktisch Alleinentscheider. Bei anderen FIFA-Treffen sind schon kleinere Reformen gescheitert. Jetzt aber steht der Weltverband unter Druck. Passiert nichts, könnte die FIFA am Ende im äußersten Fall zerschlagen werden. Die US-Justiz hat neue Ermittlungen angekündigt, falls nichts passiert. Dabei könnte die FIFA als Mafia-Organisation eingestuft werden. Einer ist morgen beim FIFA-Treffen in jedem Fall nicht dabei, Ex-FIFA-Präsident Blatter. Er ist vor einer Berufungskommission damit gescheitert, seine Sperre aufheben zu lassen, auch wenn sie von 8 auf 6 Jahre gekürzt wurde. Blatters Karriere als Fußballfunktionär ist damit vorbei und beendet wurde sie gestern sang- und klanglos mit einer E-Mail des Gremiums.
Und sonst in der Welt?
5 Jahre Haft für ein 30-sekündiges Online-Video, so lautet das Urteil eines Gerichts in Ägypten. Es geht um 5 Teenager, die mit ihrem Clip den Islam beleidigt haben sollen. In dem Video sind 2 der Teenager zu sehen, wie sie kniend Koranverse zitieren, 2 andere stehen dahinter und lachen und der 5. tut so, als würde er die Knienden enthaupten. Der Anwalt der Jugendlichen nennt die Gefängnisstrafe erbarmungslos. Er sagt, eine Geldstrafe hätte völlig gereicht. Er sagt auch, dass es den Jugendlichen gar nicht darum gegangen sei, sich über den Islam lustig zu machen. Vielmehr sei das Video ein Protest gegen die Methoden der IS-Terrormiliz. 1 Million Menschen in Afrika besitzen keine gültige Staatsbürgerschaft. Das heißt, sie können nicht legal arbeiten und haben auch keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Für mehr als 20.000 davon hat sich das letztes Jahr geändert. Laut UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR haben vor allem in der Elfenbeinküste, Benin und Mali tausende offizielle Papiere bekommen. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft hatte vor 1 Jahr ein Abkommen geschlossen, mit dem sie der Staatenlosigkeit den Kampf ansagt. Seitdem arbeiten Staaten wie Burkina Faso, Liberia, der Senegal und Togo an Reformen, die helfen sollen, Staatenlose einzubürgern. Die UNHCR sagt, dass in Afrika Straßenkinder häufig nicht registriert sind und keine Papiere haben. Sie werden häufig Opfer von Menschenhändlern. Die UNO will deshalb auch, dass es in weniger als 10 Jahren keine Staatenlosen mehr gibt. In Australien haben Fremdenfeinde offenbar mehrfach eine Flagge gestohlen und sich dabei jedes Mal vertan. Die Stadt Heidelberg, ein Vorort von Melbourne, vermutet, dass die Diebe die Fahne für ein muslimisches Symbol hielten, obwohl es tatsächlich die Flagge eines Ureinwohnerstammes war. Sie wurde in den letzten 5 Jahren schon 5-mal geklaut. Anonyme Anrufer hatten sich beschwert, dass es sich nicht gehöre, eine arabische Flagge aufzuhängen. Die grün-blaue Flagge des Stamms hat in der Mitte einen Stern und stilisierten Tänzerkopfschmuck. Die Diebe hielten das vermutlich für ein arabisches Schriftzeichen. Die Flagge weht an einem Parkplatz in Heidelberg, neben einer weiteren Flagge der Ureinwohner und der australischen Fahne. Die beiden anderen Flaggen wurden noch nie geklaut. Die Behörde will jetzt Hinweisschilder aufhängen, die die Bedeutung der 3 Flaggen erklären. Reisen ohne Selfies schießen ist für viele inzwischen undenkbar. In Indien ist diese Mode offenbar so ausgeufert, dass die Stadt Mumbai jetzt Verbotszonen eingerichtet hat, weil zu viele Menschen beim Schießen eines Selfies ums Leben gekommen sind. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 8 Todesfälle in Mumbai. Die Verunglückten hatten dabei meistens versucht, ein besonders spannendes Bild zu schießen. Direkt an einer Klippe mit einem heranfahrenden Zug im Hintergrund oder balancierend auf einem Brückengeländer. Wer jetzt die gekennzeichnete No-Selfie-Zone auch nur betritt, kann mit einem Bußgeld von umgerechnet $20 bestraft werden.
Wissensnachrichten.
Wenn Archäologen irgendwo auf ein Fossil stoßen, dann finden sie ja selten mal ein vollständiges Skelett, sondern eher nur Teile davon. Darunter sind ziemlich oft Zähne, aber auch meistens nur einzelne. Selten ist mal ein vollständiges Gebiss dabei. Wissenschaftler aus Australien und Deutschland haben jetzt eine neue Methode vorgestellt, mit der sie aus einem einzigen menschlichen Fossil Zahn ableiten können, wie groß die anderen Zähne in seiner Nachbarschaft gewesen sein müssen. Veronika von Boris aus unseren Nachrichten ist jetzt da. Wie genau machen die Forscher das?
Also im Prinzip mit Hilfe eines mathematischen Modells. Die Wissenschaftler haben sich sehr viele Daten zu fossilen Zähnen angeschaut und ausgewertet. Und sie wollten eben wissen, ob es da ein Muster gibt. Also ob man irgendwie sowas sagen kann wie, aha, dieser Frühmensch lebte unter diesen oder jenen Bedingungen oder sein Kiefer sah so und so aus und deshalb sind seine Zähne jetzt auch so und so groß.
Warum ist das wichtig für die Wissenschaftler?
Also erstmal, weil sie ziemlich oft Zähne finden. Zahnschmelz ist halt das härteste Material unseres Körpers und bleibt oft am längsten erhalten. Wenn ich jetzt nur einen oder ein paar Zähne von einem Urmensch habe, dann kann ich mithilfe des Modells dessen Gebiss zumindest teilweise rekonstruieren. Und das wiederum sagt dann sehr viel darüber, was diese Menschen gegessen haben könnten und also auch, wie sie lebten.
Ja, und die Forscher sagen jetzt quasi, wenn ich einen Zahn habe, dann weiß ich auch, wie alles andere aussah.
Ja, also bis jetzt war ja schon bekannt, dass natürlich die Ernährungsweise des Menschen sein Gebiss stark beeinflusst hat. Aber das bezog sich dann vor allem auf die Anordnung der Zähne im Gebiss. Manche unserer Vorfahren hatten eben ihre größten Zähne ganz hinten im Mund und andere eher in der Mitte des Kiefers. Ist ganz klar, wenn du mehr Fleisch isst, dann musst du halt anders beißen und kauen, als wenn du Körner mimmst. Das neue Modell der Forscher bezieht sich jetzt darauf, wie sich die Größe der Zähne verändert hat. Und es zeigt sich eben, dass es da feste Regeln gibt, die man mathematisch anwenden kann. Und die hängen in der Tat eng mit der Größe der Nachbarzähne zusammen.
Also du sagst jetzt, dieses Modell kann viel darüber aussagen, wie die Zähne unserer Vorfahren aussagen. Kann es denn auch was über unsere Zähne sagen?
Ja, kann es zum Beispiel über die Weisheitszähne. Generell sagen die Forscher, gibt es da einen historischen Trend. Also unsere Zähne sind ja immer kleiner geworden und langfristig wird das laut dem Modell dazu führen, dass unsere Weisheitszähne ganz verschwinden. Es ist ja schon jetzt so, dass die erst spät rauskommen und bei vielen Menschen auch gar nicht mehr alle Weisheitszähne angelegt sind.
Mit den Urmenschen haben sich ja viele von uns das letzte Mal in der Schule beschäftigt. Im Geschichtsunterricht zum Beispiel. Und um Schule geht es jetzt auch in der nächsten Studie.
Ja, genauer gesagt geht es um Lehrer. Die sind nämlich viel zu sehr als Einzelkämpfer unterwegs und arbeiten nicht genug zusammen. Das steht in einer großen Studie, die von mehreren Stiftungen gemacht wurde. Da sind Mercator dabei, Bertelsmann, Robert Bosch, Deutsche Telekom. Und die sagen, Lehrer könnten viel mehr von Kollegen lernen und auch mehr im Team arbeiten. Aber, das zeigt die Studie eben, es gibt eben kaum gemeinschaftlichen Unterricht und die Lehrer setzen sich auch ganz selten mal bei einem Kollegen in die Klasse und hospitieren. Vor allem an Gymnasien ist die Kooperation sehr schwach.
Wie ist denn das? Wollen die Lehrer nicht? Können sie nicht? Wie sieht's da aus?
Doch, fast alle befragten Lehrer finden es schon wichtig, sich mit Kollegen auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Aber in der Praxis setzen sie einfach nur sehr wenige Arbeitsstunden dafür ein und dann eben meistens nicht so, dass sie von ihren Kollegen wirklich noch was lernen könnten.
Für die letzte Geschichte gehen wir noch nach Schweden. Da schauen sich die Apotheker jetzt ihre Kunden sehr genau an.
Ja, zumindest wenn diese Kunden antibakterielles Handgel kaufen. Denn einer der Hauptwirkstoffe da drin ist Alkohol. Die Gels haben oft bis zu 85%. Und das scheint für Jugendliche verlockend zu sein. Das schwedische Radio berichtet, dass es in der westlichen Provinz Värmland schon mehrere Fälle von Alkoholvergiftung gab, wo Jugendliche gesagt haben, dass sie die Handgels getrunken haben.
Das ist jetzt aber schon ein bisschen ekelhaft.
Ne? Ja, finde ich auch. Die mischen das dann wohl aber mit Fruchtwasser Fruchtsaft, um das überhaupt erträglicher zu machen. Und ich meine, die trinken das halt vor allem, weil sie sonst nicht an Alkohol kommen. In Schweden muss man dafür halt mindestens 20 sein.
Vielen Dank, Veronika von Borries war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
So langsam hört es überall auf zu schneien und zu regnen. Heute Abend und in der Nacht ist es meistens trocken, aber kalt. Die Temperaturen sinken auf 0 Grad, in den Mittelgebirgen auf bis zu minus 5. Morgen ist es überall ein bisschen freundlicher als heute. Es gibt nur noch ganz selten ein bisschen Regen, dafür öfter Sonne bei ähnlichen Temperaturen wie heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.